Ja, das ist schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Wir genießen das natürlich auch, dass es wieder möglich ist, solche Veranstaltungen umzusetzen. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir mit der Gemeinde schon lange verbunden sind, auch unterstützt werden. Und ich musste denken an eine Gemeinde, die uns auch seit Jahren unterstützt. Und da war jemand viele Jahre Diakon. Und dann haben wir ihn getroffen, hat er gemeint: Seid ihr so richtig Missionare? Und dann sieht man, wie wichtig das ist, dass die Leute in der Gemeinde das auch mitkriegen, ja, und auch dafür beten. Deswegen, falls jemand sagt, wir kriegen den Rundbrief noch nicht, wir würden den gerne bestellen, man kann ihn per Post bekommen oder per E-Mail, dann dürft ihr euch gerne hier eintragen, dann wisst ihr auch, wer wir sind. Leg das mal hier hin oder möchte das jemand spontan? Dann morgen muss man das wahrscheinlich nochmal sagen, dann sind nochmal neue Leute da. Ja, das Zweite, ich habe jetzt kein Familienfoto hier, wie man sieht. Wir haben drei Töchter, jetzt muss ich rechnen, ja, 22 und 21 Jahre sind die Älteren, die sind jetzt noch im Studium. Carina und Daniela und die Jael, die ist 15,5. Die ist jetzt besucht gerade ihre Schwestern, deswegen ist sie heute nicht da. Ja, das heißt, wir haben die interessanten Zeiten zum Teil schon hinter uns. Ja. Aber sind noch dabei, Kinder zu erziehen und sind natürlich Gott dankbar dafür, für dieses Geschenk. Ja, wir sind 2007 nach Teneriffa ausgewandert, sozusagen ausgereist als Missionare, waren dort bis 2019, sind also seit 3 Jahren wieder in Deutschland und jetzt wohnen da kurz vor Sagemin, also noch in Deutschland, aber direkt an der Grenze und sind mit Seelsorge, hauptsächlich Seelsorge und Jüngerschaft beschäftigt. Das ist, ja, ich sag mal, war von Gott gut geplant, weil der wusste ja, dass Corona kommt, dass die Anfrage und dass der Bedarf für Seelsorge steigt, dass die Bereitschaft, Seelsorge über Internet und Telefon und so weiter zu machen, massenhaft steigt. Ja, das war vor 3 Jahren nicht vorhersehbar, dass man auf der ganzen Welt Seelsorge machen kann, weil jeder kein Problem damit hat, vor einer Kamera zu sitzen. Aber inzwischen ist das so. Ist ein Riesenglücksfall für unsere Arbeit, muss man auch sagen. Wir haben uns auch vorgenommen, vor Ort Gemeindearbeit zu machen, haben einen Hauskreis angefangen. Der Bereich ist allerdings durch Corona nicht viel weitergekommen, ne? Und der dritte Bereich, in dem wir arbeiten, das sind so Seminare, Gemeindefreizeiten, Predigtdienste. Also die nächsten 2 Monate bin ich da auch jeden Sonntag und beschäftigt zum Beispiel. Und Sarah begleitet mich dann auch gelegentlich. Also das ist auch erfreulich, aber auch wirklich ein breites Spektrum. Ja, das Thema heute ist Gemeinde. Genau, ihr braucht vor allem Bibeln. Also wer keine Bibel dabei hat, der darf sich eine holen und dann auch das Licht benutzen, um in der Bibel zu lesen. Ich habe mir es ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe die Arbeit mitgebracht für euch. Ja. Also Vortrag, das wäre ja zu einfach, wenn ich jetzt einfach nur rede und ihr hört zu und versinkt so in ja, Halbschlaf. Ja. Ja, unsere Gemeinde Gotteshaus, das ist das Thema jetzt von diesem Wochenende. Die Predigt morgen wird auch in diesem Stil sein. Also meistens sind meine Predigten nicht mit Folien, aber das haben wir für diesen Vortrag schon gemacht. Das hat Vorteile für das Thema. Es ist natürlich nicht ganz so flüssig. Eine wahrhafte Gemeinde, das ist das Thema für heute. Thema für morgen, wohin steuert Gemeinde? Nee, Thema für heute Abend. Und Thema für morgen, wie kann Gemeinde bleiben? Also erstmal wollen wir schauen, was ist eine echte Gemeinde oder was ist das Essentielle an der Gemeinde? Gemeinde entwickelt sich. Wohin steuert das Ganze? Wohin sollte das gehen? Und da muss man aufpassen. Also Gemeinde ist ja angefochten. Und wir wollen Gemeinde bleiben. Und dann habe ich dann noch Let's Talk. Also das ist kein reiner Vortrag. Ihr dürft euch beteiligen. Ja? So. Schöne Bildchen habe ich auch. Ist auch eine Gemeinde, ne? Könnte sein, gewesen sein. Gemeinde ist ja auch Baustelle und manchmal braucht es Renovierung. Okay, was ist wahrhafte, echte biblische Gemeinde? Was macht für euch Gemeinde aus? Da dürft ihr euch gerne melden, ein bisschen was zu beitragen. Was sind wichtige Sachen, die nicht fehlen dürfen an der Gemeinde? Und? Leute, okay. Noch was? Aha, okay. Das heißt, die Inhalte hier? Gemeinschaft, okay. Aha, okay. Das ist also, natürlich dürfen auch Nichtgläubige kommen, aber Gemeinde besteht in erster Linie aus denen, die gläubig sind. Ja. Okay. Verbunden sein in Liebe. Das ist? Jesus, genau. Also Jesus, das ist auch der Unterschied zu den Sekten. Ne? Also gibt natürlich auch welche, die sagen auch Jesus, aber sie meinen nicht Jesus. Ne? Wenn wir wirklich gucken, was sagt die Schrift über Jesus, wer ist er und wie hat er uns erlöst, das ist die Unterscheidung zwischen Gemeinde und irgendwas anderes. Ja, Jesus, Gott, Gottes Sohn, Schöpfer und Sühneopfer für unsere Sünde. Was gehört noch zur Gemeinde? Gebet. Ja, ganz wichtig. Also das Gebet. So, jetzt braucht ihr keine Angst haben, das geht nicht die ganze Zeit so weiter. Aber zum Einstieg habe ich mal so richtig Arbeit mitgebracht. Das ist auch der größte Batzen hier. Wir fangen mal so richtig an und zwar schauen wir uns einfach mal diese Stellen an und sagen, was sagen diese Stellen ja, über das Haus Gottes oder über Gemeinde? Fangen wir mal an. 1. Mose 28, 17. Und dann darf gerne auch jemand vorlesen. Okay, also Jakob, ne, das ist die Himmelsleiter, er hat Gottes Gegenwart gespürt. Und dann hat er gesagt, das ist das Haus Gottes, Bethel. Ne? Kennen wir den Namen? Das ist das Haus Gottes, also da ist Gott zu Hause. Hätten wir auch noch sagen können, Gemeinde ist ein Ort, wo Gott zu Hause ist. 2. Mose 25, 8. Okay, da geht es um die Stiftshütte und das nennt Mose hier oder Gott nennt es hier Heiligtum, den Ort, wo er wohnt. Und in diesem Fall war das also ein Zelt, ne? Um in der Mitte des Volkes, also sozusagen in der Mitte des Zeltplatzes des Volkes Israel zu wohnen. Richter 18, 31.
Sie stellten sich das Schnitzfeld Michas auf, das er gemacht hatte,
Okay, also da geht es um irgendein Götzenbild, was sie aufgestellt hatten. Aber interessanterweise wird erwähnt, das Haus Gottes war in Silo. Wer weiß, was denn in Silo war im Wesentlichen? Ja, also vielleicht, also es war die Bundeslade und die war in einem Zelt vermutlich. Ob das jetzt das Zelt die Bedingungen der Stiftshütte erfüllt hat, kann ich nicht beurteilen, könnte sein. Also Stiftshütte ist nicht falsch, ist vielleicht noch nicht letztendlich geklärt. Aber auf jeden Fall, da war ja die Bundeslade und das Zelt Gottes. Ja? Und wir sehen, dass Gott immer diesen Versuch oder immer diesen Wunsch hat, unter seinem Volk zu wohnen. Die Form ändert sich manchmal ein bisschen. 2. Samuel 7,7. Wer möchte? Also, ne, Gott entrüstet sich so ein bisschen. Der David, der sagt hier, ich will dir ein Haus bauen. Und er sagt, wie willst du mich in ein Haus hier einsperren? Ne, sollte ich mir in einem Haus aus Holz wohnen? Es wurde dann ein Haus gebaut, allerdings aus Stein, aber mit Holz innen vertäfelt, mit Zedernholz. Sozusagen wurde das Heiligtum vom Zelt in ein festes Gebäude verwandelt. 15, 25. So, hier steht, dass ich ihn und seine Wohnung wiedersehen darf. Ne? Stätte, gemeint ist Wohnstätte. Also wird diese Bundeslade, die ja dann auch später im Tempel war, wird als Wohnstätte Gottes oder Wohnung Gottes betrachtet, mit Stiftshütte oder ohne. Wieder ein Gebilde, an dem Gott festmacht, dass er dort seine Gegenwart, dass er dort auch angetroffen werden kann. Ja. 1. Chronik 21, 29. Hier geht es wieder im Wesentlichen um die Bundeslade. Die Wohnung des Herrn, also der Ort, wo er wohnt, wo seine Gegenwart ist. So, jetzt gehen wir, Psalm 23,6, das kennen wir alle. Also das hat David gesagt. Was hat er gemeint mit Hause des Herrn? Ja, denkt man den Tempel? Ab wann gab es den Tempel? Den Tag, den gab es noch gar nicht. Ne? Also in den Träumen und Plänen Davids schon. Man könnte sogar fast mutmaßen, dass der Psalm 23 aus der frühen Zeit Davids war, noch vor den Träumen vom Tempel. Ja, wo er mehr mit Schafen, dem Thema zu tun hatte. Genau, und dann steht hier immer da, ewiglich. Also das Haus des Herrn ist eigentlich, was ist das? Man kann sagen, der Himmel, ne? Weil ewiglich immer da ist man im Himmel, ne? Die Ewigkeit ist dann im Himmel. Auf jeden Fall ist der Ort der Herrlichkeit Gottes. Und da sehen wir, das ist ganz losgelöst von dem Tempel, weil wir denken Tempel, aber den Tempel gab es noch nicht. Ja? Psalm 27, 4. Okay. Also, da sagt David, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein Leben lang. Und ihn zu suchen und ihn zu schauen in seinem Tempel. Den Tempel gab es noch nicht. Wie macht er das? Und da redet er jetzt nicht von der Ewigkeit, sondern von seinem Leben. Er redet von der Ewigkeit Gottes. Wenn ich in Gottes Gegenwart trete, von der Gegenwart Gottes, wenn ich in seine Gegenwart trete, dann bin ich in seinem Tempel. Ist auch interessant, im Neuen Testament, wisst ihr, was das Wort Tempel bedeutet? Kennt das jemand? Also das Wort für Tempel im Neuen Testament, Naos, heißt Heiligtum. Wir denken dann immer, ja klar, in Jerusalem, Haufen Steine. Nee, nee, das Wort Naos heißt einfach Heiligtum. Ja? Das bezeichnet überhaupt kein Gebäude zwingend. Ja, es kann natürlich ein Gebäude damit gemeint sein, aber das ist nicht zwingend so im Neuen Testament. So, 92, 14. Die geplant sind im Haus des Herrn. Sie werden gedeihen in der Höhe unserer Gottes. Okay. Hier ist also im Haus des Herrn davon die Rede und von den Vorhöfen. Ja? Jetzt steht da nicht, ja, ist das hier David? Vielleicht nicht. Angenommen, es gibt den Tempel, aber welche Menschen sind gepflanzt im Haus des Herrn? Also sehen wir schon, dass das bildlich ist, ja. Also so, wie man einen Baum vielleicht in den Vorhöfen der Stiftshütte oder des Tempels pflanzen kann, so gibt es Menschen, die in der Gegenwart Gottes oder in der Nähe der Gegenwart Gottes gedeihen und dann auch Frucht tragen. Matthäus, wir springen ins Neue Testament, Matthäus 18, 20. Okay. Also, es braucht nicht viele Leute, es braucht nicht mindestens 20 oder so, oder 10. Zwei oder drei reichen. Und was verheißt Gott, wenn sie sich um den Namen des Herrn Jesus herum versammeln oder aufgrund dessen? Seine Gegenwart. Ja? Das heißt, wenn wir davon reden, das Haus Gottes, die Wohnung Gottes, das ist der Ort der Gegenwart Gottes, dann sehen wir, okay, die Versammlung derer, die an ihn glauben und sich in seinem Namen versammeln, da ist er gegenwärtig. Johannes 2, 19 bis 21. Also jeder darf drankommen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Also hier haben wir wieder das Wort Naos, ne? Heiligtum. Man sagt, ihr brecht dieses Heiligtum ab und nach drei Tagen richte ich es wieder auf und sagen, was? Der redet da von den Steinen, aber er redete nicht von den Steinen, er redete von dem Ort, wo Gottes Gegenwart wohnt, wo Gott gegenwärtig ist. Und das waren nicht die Steine, das war er selbst, das war sein Leib. Also er sprach von der Kreuzigung und Auferstehung am dritten Tag. Kolosser 2,9. Da verstehen wir das jetzt noch ein klein bisschen besser. Okay. Jetzt sind die Mathematiker gefragt. So. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Leibhaftig heißt in seiner Person. Wie viel von Gott wohnt in Jesus? Wie viel Prozent? 100, alles. Wie viel Prozent von Gott befindet sich außerhalb von Jesus? Mathematiker. Null. Die ganze Fülle der Gottheit ist leibhaftig in Jesus. Das heißt, außerhalb von Jesus gibt es nichts von Gott. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Wir verstehen nämlich, wenn jemand Jesus nicht hat, wie viel hat er dann von Gott? Nichts, weil wir denken immer, der glaubt an Gott, nur nicht an Jesus. Wenn der nicht an Jesus glaubt, dann hat er von Gott 0%. Weil die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in Jesus ist. Eigentlich müsste es an der Stelle rot brodeln in eurer Bibel. Ja? Irgendwie blinken und blitzen und donnern. Ja? Also, wer Jesus hat, was fehlt dem von Gott? Nichts. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Ihr seid vollkommen in ihm. Wer Jesus hat, der hat alles. Der braucht nicht noch irgendwas, um vollkommen zu sein. Wer Jesus nicht hat, was hat er von Gott? Nichts. Also, sehen wir schon Kolosser, Kapitel 1, Kapitel 2. Das ist ein richtiger Hammer. Epheser 2, 19 bis 22. Okay, was ist jetzt der Tempel? Was ist das Heiligtum? Was ist die Wohnung Gottes? Die Gemeinde, ne? Steht auch in der Überschrift. In manchen Bibeln gibt es eine Überschrift, gehört nicht zum Text, aber sie stupst uns auf das Offensichtliche. Also wir waren vorher ausgeschlossen, aber jetzt sind wir Mitbürger, Hausgenossen. Die Grundlage sind die Apostel und Propheten, Altes und Neues Testament. Christus selbst ist der Eckstein und das ist ein Tempel im Herrn, also ein Heiligtum im Herrn, hat wieder nichts mit Steinen zu tun und eine Wohnung Gottes im Geist, also ist eine geistliche Dimension. Ja? Es geht hier nicht um Bauwerke, auch nicht um Kathedralen oder sowas. So, 1. Timotheus 3, 15.
Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit.
Okay. Was ist das Haus Gottes? Jemand darf das sagen? Die Gemeinde, ja? Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Was ist die Gemeinde noch? Aha, Also Pfeiler ist die Stütze und Grundfeste ist der Sockel oder irgendwie das Fundament oder der Wahrheit. Da könnte jemand sagen, ja, das ist doch die Bibel. Jetzt will ich euch mal sagen, wer kann die Bibel verstehen? Also die katholische Kirche sagt, nur der Papst, die Kardinäle, die Bischöfe und die Priester. Und vielleicht noch die geweihten Ordensbrüder und Schwestern, das weiß ich gar nicht. Die Zeugen Jehovas sagen nur wir, also nur sie. Genau, nur die Gemeinde. Also die Gemeinde ist die einzige Institution, die überhaupt die Fähigkeit hat, die Bibel zu interpretieren. Weil man braucht Christus. Wenn man Christus nicht erkennt in der Bibel, ich weiß nicht, also ich habe in Teneriffa gibt es 10-mal so viele Zeugen Jehovas wie in Deutschland, mindestens prozentual, ja, ist überhaupt in Spanien die stärkste nicht-katholische Kraft. Wahnsinnig oft, jeder praktisch, jeder, der in die Gemeinde kam, jetzt Spanier oder Kanare, ja, war grundsätzlich hirngewaschen von Zeugen Jehovas, auch wenn er nie dabei war. Aber der kennt Leute und die Argumente, also die Lügen der Zeugen Jehovas haben die Leute im Kopf. Ne? Zuallererst, dass Jesus nicht Gott ist, sondern ein Geschöpf sein soll. Ich habe die Lehre der Zeugen Jehovas studiert. Ich habe mit Zeugen Jehovas diskutiert. Einmal haben sie mich fast verprügelt. Ja, tatsächlich in der Gruppe. Ja, also das muss man sich vorstellen. Die sind unbelehrbar. Die verstehen, also ich habe mir natürlich die Argumente zurechtgelegt und rein logisch konnte ich sie widerlegen, aber das kommt nicht an. Ja, da merkst du, wenn jemand Christus nicht hat, dann bleibt dieses Buch ein Buch mit 7 Siegeln. Ja. Gut, dann 1. Petrus 4,17. Okay, also hier wieder Haus Gottes, das sind wir und dieser Hinweis, Gott wird zuallererst streng sein mit seiner Gemeinde, sage ich mal. Warum? Steht im Hebräerbrief, ne? Also, was noch nicht passiert ist, ist, dass die Nachbarstochter zu ihren Eltern gerannt ist und gesagt hätte, ich wäre streng zu ihr gewesen. Ne? Ich war noch nie streng zu der. Warum? Ist nicht meine Tochter. Die benimmt sich manchmal unmöglich, schätze ich. Also da habe ich so den Eindruck. Aber ist mir egal. Also, was heißt egal? Ich wünsche ihr das Beste, aber es ist nicht meine Verantwortung. Meine Kinder haben alle schon mal behauptet, ich wäre zu streng gewesen. Ja, ich weiß nicht, ob sie recht hatten, kann auch mal sein. Aber grundsätzlich ist das natürlich so, gegen die man liebt und für die man sich einsetzt, ist man streng gegen Leute, die einen, mit denen man sonst nichts zu tun hat, sagen wir mal, braucht man und kann man nicht streng sein. Und da sehen wir auch, das Haus Gottes wird verglichen oder in Kontrast gesetzt zu denen, die dem Evangelium Gottes, die sich weigern, dem Evangelium zu glauben. Das haben wir ja vorhin gesagt. Gemeinde, das sind Gläubige. Nicht-Gemeinde, das sind die, die sich weigern zu glauben. Ja, also Gott kennt die Trennung zwischen Gemeinde und Nicht-Gemeinde ganz genau. Jetzt müssen wir zum ersten Mal zurückblättern ein paar Seiten, Hebräer 10, 21. So, wir haben es fast geschafft, noch 2 Freiwillige. Okay. Sache. Also Jesus Christus ist der Hohepriester über das Haus Gottes. Wo ist er denn, Hohepriester? Wo übt er sein Amt aus momentan? Im Himmel, ja, habe ich von den Lippen gelesen. Also er ist Hohepriester im Himmel zu unserem Wohl in der Gegenwart Gottes. Ein Hohepriester im Haus Gottes. Also das Haus Gottes ist immer da, wo Gott gegenwärtig ist. Und Offenbarung 21, 2 bis 3. Okay. Jetzt sind wir in der Ewigkeit. Ja? In der Ewigkeit, dann heißt es auf einmal, da ist das Zelt Gottes. Naja, ein Zelt ist mobil. Ja, das hat man immer auf dem Rücken, das hat man immer dabei. Und das ist bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Übrigens, wenn ihr dieses Zitat anschaut, das findet ihr in der Bibel ganz oft. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich werde ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein. Hier heißt es, und sie werden meine Völker sein. Ja, hier ist Israel, hier sind die Heiden alle versammelt in Gottes Gegenwart. Und er wohnt unter ihnen, nämlich das Zelt ist eine Wohnung. Ne? Wir denken an die Beduinen im Alten Testament. Gottes ist allzeit gegenwärtig, das ist die Ewigkeit, das ist der Himmel auf der neuen Erde. Also nicht in den Wolken, sondern das ist das Leben in Ewigkeit auf der neuen Erde. Gott ist immer gegenwärtig. Deswegen heißt es auch in Vers 22, ein Tempel sah ich nicht in ihr, also ein Gebäude, denn der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Also Jesus selbst ist der Tempel. Ja, auch in der Ewigkeit. So, jetzt haben wir diese richtige Hausaufgabenseite erledigt und wie gesagt, so krass wird es nicht mehr werden. Die harte Arbeit habt ihr geschafft. Die Wohnung Gottes, das ist der Ort der Gegenwart Gottes. Das ist die Gemeinde. Ja, das macht Gemeinde aus, dass Gott hier ist. Da hängt noch viel dran. Anderes dran, aber das ist die Hauptsache. Wenn Gott nicht hier ist, dann ist es keine Gemeinde. Ich habe mir ein paar Zitate rausgesucht. Einige kommen von Spurgeon, habe ich CHS abgekürzt, werdet ihr sehen. Einige kommen von Tozer. Die haben eins gemeinsam, das ist ein paar Jahrzehnte alt und Spurgeon ist, weiß nicht, über 100 Jahre alt, weit über 100. Nach der Schrift ist die Gemeinde des Herrn durch den Geist die Wohnstätte Gottes und somit der wichtigste Organismus auf Erden. Also wir denken, ja, die NATO, was gibt's noch? WHO, UN, genau, oder UN, genau, Vereinigte Nationen und so weiter. Nee, für Gott ist wichtig die Gemeinde. Das ist immer sein Augenmerk. Ja? Wir sagen, oh, was passiert in dem Land und die Politik und die Macht. Und Gott sagt immer, was ist mit meiner Gemeinde? Das ist immer die Hauptsache für Gott. Auch in der Weltpolitik ist es ganz wichtig. Wenn in irgendeinem Land Krieg ausbricht, Gott hat immer das Augenmerk, was ist mit meiner Gemeinde? In der Ukraine, in Ruanda, wo auch immer. Ja. Wenn Gott einer Gemeinde nah sein soll, muss diese beten. Und wenn er nicht dort ist, dann wird eins der ersten Anzeichen seiner Abwesenheit die Nachlässigkeit im Gebet sein. Also ich gehe mal fieserweise davon aus, dass wir alle nachlässig sind im Gebet. Ich will mich auch gar nicht ausschließen. Das ist in unserer Zeit leider fast Gesetz. Ja? Ich möchte damit auch nicht sagen, dass wir jetzt ganz komisch werden. Aber auf jeden Fall ist es die Schraube, an der man zuallererst drehen muss. Dass wir das Gebet fördern. Und zwar gibt es das Gemeindegebet. Das ist, wenn ihr zusammenkommt. Ich weiß nicht, habt ihr Gebetsstunde unter der Woche oder Bibelstunde mit Gebet? Ja, dass ihr zu solchen Gelegenheiten zusammenkommt. Oder dazu gehört natürlich auch das private Gebet, was natürlich auch immer wieder Zeithalter von Handy, bevor es Fernseher und Handys gab, gab es dieses Problem auch. Das ist ein Grund, warum ich alte Zitate genommen habe, weil wir sehen, da gab es noch nicht mal Fernseher, ja, da gab es noch nicht mal Kino, da gab es Theater, ja, so. Und die hatten dasselbe Problem. Also wir können das nicht auf die Technologie schieben. Es liegt am Mensch. Ne? Auf der anderen Seite wird uns die Technologie auch nicht daran hindern, das zu ändern. Wer gehört zur Gemeinde? Ihr dürft wieder was sagen. Gläubig, wiedergeboren. Okay, wenn jetzt hier jemand reinkommt und sagt, ich bin wiedergeboren, gehört er zur Gemeinde? Ja, was fehlt noch? Taufe und Mitgliedschaft. Okay, das heißt, wiedergeboren heißt, er ist gerettet. Taufe gehört auch dazu, nicht, dass er nicht gerettet wäre ohne, aber wir können nicht sagen, die Taufe sparen wir uns. Ja, so. Und zur Gemeinde gehören muss er auch. Und deswegen gibt es die Mitgliedschaft, damit wir wissen, gehört er zu dieser Gemeinde oder zu irgendeiner anderen. Ist ja wichtig. Wir müssen ja wissen, gehört er jetzt hier vor Ort zu uns? Wir sagen nicht, dass er kein Christ ist. Wir sagen nur, der gehört hier zu dieser Gemeinde. Ja? Wiedergeburt, Buße. Also die Bekehrung nennen wir das, ne? Müssen wir manchmal uns bewusst machen. Das Wort Buße heißt, es ist eine wirkliche Verwerfung des Lebens ohne Christus. Ja, dass man sagt, es war aus Gottes Perspektive war das komplett der falsche Weg. Wiedergeburt, Taufe, Apostelgeschichte 2, 20 bis 40. Das dürfen wir aufschlagen. Und jetzt brauchen wir jemanden, der schön laut lesen kann. 2, 40 bis 41.
Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurde an jenem Tag etwa 3000.
Okay, das ist die erste Gemeinde in Jerusalem. Und ganz wichtig ist diese Botschaft, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also Buße, dass man sagt, okay, das waren fromme Juden. Ja, das ist der Hammer. Das waren ja nicht, ich sage mal, Götzendiener oder ganz Leute, ohne Kenntnis des Alten Testaments, sondern das waren fromme Leute. Und zu denen sagt er, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ja, das ist ja unseren Kindern, wenn die aufwachsen, ist ja so schwierig. Die wachsen in einer christlichen Familie auf und müssen dann erstmal erkennen, dass sie ein verkehrtes Geschlecht sind. Die Eltern merken das irgendwann, aber die Kinder müssen es auch noch selber merken. Ja. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, also nicht jeder nimmt es an. Und die nahmen natürlich noch mehr, ne? Das haben wir Vers 38, tut Buße, jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Also das Wort vom Sühneopfer von Jesus. Das, was eure Schuld wegnimmt, ist nicht das Tieropfer, nicht das Passalamm, sondern Jesus, das eigentliche Passalamm. Die ließen sich taufen zum sichtbaren Zeichen, zum Bekenntnis und damit waren sie aber auch gebrandmarkt. Was haben die Pharisäer später entschieden? Wer sich taufen lässt, fliegt aus der Synagoge. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also sie bekehrten sich, sie taten Buße, sie wurden wiedergeboren. Pfingsten war noch nicht da. Ja, jetzt kann man sagen, okay, war das schon wiedergeboren ohne den Heiligen Geist? Okay, aber wir würden jetzt nach Pfingsten sagen, sie wurden wiedergeboren und zur Gemeinde hinzugefügt. Das ist ganz wichtig, ja. Wir müssen also, manchmal fragen die Leute, ja, seid ihr Baptisten? Ja, jetzt Baptist ist ja kein, heißt ja nur Täufer, ne? Taufende Christen. Also alle Gemeinden, mit denen wir uns verbunden fühlen, sind taufende Christen. Davon nennen sich einige, aber eher wenige, Baptisten. Die anderen sind aber genauso Baptisten, haben dasselbe Verständnis. Ja? Wenn wir uns anschauen in der Reformation, das Wort Baptisten war ja ein Schimpfwort. Das war nicht so, dass die Leute gesagt haben, wir sind Baptisten, sondern die Katholiken haben gesagt, ihr Baptisten, das war ein Schimpfwort für die. Die haben sich gar nicht zwingend so genannt. Ne? Das war sozusagen ein Schimpfwort für Leute, die sich taufen lassen nach der Bekehrung. Im Gegensatz zu denen, die sagen, nein, wir besprengen Babys und dann ist alles erledigt. Ne? So, also die Zugehörigkeit zur Gemeinde, das ist eine ganz wichtige Sache. Wer dazu gehört und wer dazu gehören sollte? Alle Gläubigen und die sollten getauft sein und in der Gemeinde. Was verstehst du unter Gemeindemitgliedschaft? Jetzt gibt es die einen, die sagen, ja, Moment, jeder, der hier in der Gemeinde getauft ist, gehört auch zur Gemeinde. Dann gibt es Gemeinden, die sagen, nee, die Mitgliedschaft ist nochmal ein separater Schritt. Als ich mir darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, naja gut, die einen sagen, es gibt Ausnahmen, ne? Nämlich wenn jemand sich bekehrt und er kommt, ist er ein Austauschstudent aus Nicaragua, wird getauft und fliegt wieder heim, dann würde man sagen, es ist eine Ausnahme. Ja? Der wurde getauft, hier von uns getauft, weil wir hier wissen, dass er sich bekehrt hat, aber weil er dann zwei Tage später nach Hause fliegt, gehört er nicht zur Gemeinde. Also von daher ist die Frage, wie man das nennt. Und die einen sagen, ja, Mitgliedschaft, das Wort steht nirgends. Wir nennen das Gemeindezugehörigkeit. Also das sind alles Themen, über die wir uns nicht streiten brauchen. Ja? Wie wir das nennen und ob das eine die Ausnahme ist. Wichtig ist, dass wir verstehen, wer zur Gemeinde gehört und was Gemeinde ist und was es nicht ist. So, was geschieht in der Gemeinde? Was ist das Programm in der Gemeinde? Das Leben, okay, wir teilen das Leben miteinander. Ist auch wichtig. Okay. Gemeinschaft, also speziell geistliche Gemeinschaft, ja. Predigt hören, zusammen beten, Abendmahl feiern, singen, ja, gemeinsame Anbetung, ja, gehört zur Abendmahlfeier in der Regel dazu, Anbetung, Gesang. Wir schauen uns das an. Apostelgeschichte 2,42, das ist einfach der nächste Vers, darf auch jemand lesen. Also, es gibt fünf wichtige Worte, ne? Verharrten oder blieben beständig. Das ist etwas Regelmäßiges, also dauerhaft im Sinne vom regelmäßig. Nichts Einmaliges, im Gegensatz zur Taufe. Ja? Ja, sie wurden getauft einmal, aber jetzt kommt das, was bleibt. Die Lehre der Apostel, Predigt, Bibelstunde. Wo finden wir die Lehre der Apostel? Ganz einfache Antwort, aber in der Bibel, wo in der Bibel? Auch? Ist nicht falsch, aber noch ein bisschen mehr? Ja, also ganz streng genommen, wenn der Apostel im Neuen Testament, ne? Das andere ist auch Gottes Wort, das ist nicht minderwertig, aber die Lehre der Apostel sozusagen, das, was die Leute direkt von Jesus bekommen haben, das finden wir im Neuen Testament. Natürlich brauchen wir die Tora und die Propheten, das heißt das Alte Testament, zum Verständnis dazu. Das hatten die. Ne? Das war, deswegen wird die Lehre der Apostel betont, das macht nämlich den Unterschied zu den nicht bekehrten Juden, so denen, die das Wort nicht annahmen. So, in der Gemeinschaft, die Zugehörigkeit zur Gemeinde und das Teilen des geistlichen Lebens, wobei wir geistliches und nicht geistliches Leben, das kann man nicht trennen, ja. Natürlich geht jeder an seinen Arbeitsplatz, aber das heißt nicht, dass man nur sonntags miteinander zu tun hat. Die Gemeinschaft, das Brotbrechen. Warum ist das Brotbrechen oder Abendmahl so wichtig? Ja. Genau, also erstens mal ist es angeordnet und zweitens erinnert es uns immer wieder, ermahnt es uns immer wieder oder ermutigt uns auch, auf das Opfer zu schauen. Ja, wohin gleitet das Christentum? Also das sieht man an den Kindern, das sieht man an den, ne, an den Leuten, wie die Leute Christentum wahrnehmen, die es beobachten, aber nicht annehmen. Viele Leute denken, Christentum, das sind die Leute, die meinen, dass sie in den Himmel kommen, weil sie sich richtig verhalten. Ne? Das ist so das allgemeine Verständnis von Christentum, das ist falsch. Ne? Die meisten Leute denken, wir sitzen hier und weil wir denken, wir sind so brav, kommen wir in den Himmel. Und da kommt gleich der Gedanke, aber die sind doch nicht braver als wir. Und irgendwo könnte es sein, dass sie recht haben. Ne? Ist schön, wenn sie mal nicht recht haben, aber wir, so richtig viel braver als sie sind wir auch nicht. Aber der Irrtum ist, wir denken ja gar nicht, dass wir in den Himmel kommen, weil wir brav sind. Das ist die Fehlwahrnehmung der Leute. Sondern weil Christus für uns gestorben ist, das Opfer von Jesus, das Abendmahl. Und deswegen sollen wir das immer feiern, damit wir selber nicht auf die Idee kommen. Wir sind in einem Club, wo man bei Gott angenommen ist, weil man immer schön brav ist. Oder Geld spendet oder sonntags kommt oder noch nicht mal, weil man am Abendmahl teilnimmt. Ja? Sondern wegen dem Opfer des Herrn Jesus. Einige Leute gehen in die Gemeinde, um spazieren zu gehen. Hm? Sonntags kommt man aus dem Bett an die frische Luft. Andere zum Lachen oder um sich zu unterhalten, um Freunde zu treffen oder um Zeit zu verbringen, um die Zeit rumzubringen. Ich habe das selbst übersetzt, um einen Partner zu finden. Also da stand einen Geliebten, aber das wusste ich nicht, ob Spurgeon das so... Ich habe es mal ganz vorsichtig als Partner übersetzt, einen Partner zu finden oder ihre Schuld zu bedecken, um das Gewissen zu beschwichtigen. Das tun sehr viele, denke ich. Zum Spekulieren oder zum Spionieren, haben uns schon Leute gesagt, ich bin hier geschickt worden, um zu gucken, was bei euch läuft. Ja. Manche, um zu dösen und zu schlafen. Doch der Weise geht dorthin, um Gott anzubeten. Ja? Also, weil ich Gott begegnen möchte. Das ist der weise Grund. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Christ zu einer sichtbaren Gemeinde gehören sollte. Das ist seine klare Pflicht nach der Schrift. Gottes Volk sind keine Hunde, die einzeln umherstreunen. Sie sind Schafe und sollten Teil einer Herde sein. Ja? Also es ist tatsächlich so, wir wohnen ja da im Bliesgau, da gibt es viele Schafe. Es gibt sogar eine Internetseite, wo man sein Schaffleisch von 3 verschiedenen Sorten Schafe bestellen kann. Und manchmal setzt einer seine Schafherde vor unser Schlafzimmer. Das ist ziemlich laut, nachts. Und die Daniela, die hat einmal gesagt, ja, ich gehe mal auf die Terrasse und mache ein bisschen Aerobics. Und dann kam sie wieder und sagte, kann ich nicht, wenn dich 30 Schafe so angucken. die Sache ist, die gucken alle in dieselbe Richtung. Und tatsächlich, es sieht nicht so schlau. Also das Schafe sind nicht so, ach, einer da und andere da, so wie auf dem Bahnhofsplatz die Menschen, sondern alle, boom. Das ist krass, ja, da ist ein Mädchen und dann macht er ihre Turnübung und 30 Schafe gucken. Ja, da hat sie sich beobachtet gefühlt. Aber das hat natürlich positive Aspekte, ne? Also wir sollten auch in die richtige, gleiche Richtung gucken. Bei Hunden wäre das anders, ne? Bei so einem Rudel Hunde, da ist jeder der Nase nach, ne? Meistens auf dem Boden. Wenn ich immer nur auf der Suche nach einer perfekten Gemeinde gewesen wäre, dann hätte ich mich nie einer angeschlossen. Und wenn ich es getan hätte, hätte ich sie verunreinigt, denn sie wäre nach meinem Beitritt nicht mehr perfekt geblieben. Trotz aller Unvollkommenheit ist uns die Gemeinde der liebste Ort auf Erden. Also das empfinde ich so auch als Missionar. Wahrscheinlich so mit den größten Stress haben wir in Gemeinden erlebt oder in unserer Gemeinde. Aber trotzdem ist irgendwie das Liebste. Ne? Also wenn man eine Gemeindespaltung miterlebt, das ist schon viele Jahre her, da fließen Tränen. Da sind Leute also auf dem Boden zerstört. Das ist richtig krass, ne? Wo man denkt, das hätten wir nie gedacht. Aber man erlebt dann auch, Leute kommen in die Gemeinde und die fühlen sich in den 7. Himmel versetzt, weil sie sowas noch nie erlebt haben. Dabei ist eine ganz normale Gemeinde. Ja. Meine Freunde, es ist eine Sache, zur Gemeinde oder zum Gottesdienst zu gehen, es ist aber eine vollkommen andere Sache, zu Gott zu gehen. Also nicht, dass man woanders hingehen müsste, aber die Motivation ist unterschiedlich. Wenn ich in die Gemeinde gehe, weil ich Gott begegnen möchte, ist das was anderes, als wenn ich einfach in die Gemeinde gehe, weil halt Sonntag ist oder Mittwoch oder was auch immer. So, was ist das Problem der Gemeinde? Jetzt fragt ihr euch, was ist das Problem unserer Gemeinde? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Und wo kommt das her? Aber wir können uns allgemeine Probleme einer Gemeinde anschauen. Und das sind jetzt die letzten 3 Stellen, wenn ich mich nicht täusche. Matthäus 13, 24 bis 30. Ich lese das mal vor. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte, während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut, und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Also, ne, es gibt natürlich zahlreiche Gleichnisse vom Himmelreich, aber viele gleichen sich in dem, dass dort Unkraut und Weizen zusammenwachsen, obwohl derselbe Same gestreut wurde. Ja. Und so ein Problem der Gemeinde ist, dass da nicht alles so toll ist, was wächst. Das ist in fast jeder Gemeinde so. Schauen wir uns das zweite Problem an. Lukas 12, 1 bis 3. Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören, und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Also das Wort Heuchelei heißt Masken tragen, und es geht um Dinge, die man heimlich tut. Oder dass man nicht das ist, was man vorgibt, dass man Dinge tut, die nicht zu dem passen, was. Der Unterschied zwischen Sein und Schein. Das ist ein zweites Problem der Gemeinde. Also, vielen Christen wird ja vorgeworfen, sie sind Heuchler. Manchmal ist es die Ausrede derer, die einfach Gottes Willen nicht tun wollen. Manchmal stimmt es, dass wir nicht zugeben, dass wir eigentlich gar nicht so sind. Ja, wir sollen schon authentisch sein, wir sollen nicht perfekt spielen. Das heißt nicht, manchmal sagen die Leute, ja, da muss man so nach dem Motto, du musst doch deine Schwächen alle zugeben. Nicht jeder muss alles wissen von jedem. Ne? Das sehen wir in der Seelsorge. Es gibt Dinge, die braucht nicht jeder zu wissen. Aber wir sollen uns dafür hüten, eine Maske zu tragen. Und manchmal müssen wir uns auch dafür hüten, dass andere eine Maske tragen. So, jetzt verstehen wir auch, warum das Gericht am Hause Gottes anfängt, ja? Und jetzt Matthäus 11, 12, eine nicht ganz einfache Stelle. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. So. Möchte das jemand erklären, diesen Vers? Es gehört zu den schweren Stellen in der Bibel, ja? Und wenn man so die Kommentare liest, dann findet man meistens dieselbe Antwort. Ist aber nicht sehr befriedigend. Also, ich habe da Achtung, Auslegung, manche sagen Dringlichkeit, also nur die drängeln, kommen ins Reich Gottes. Das sagen die meisten Ausleger, ich befürchte, dass es nicht gemeint ist. Sondern was war zur Zeit Johannes des Täufers? Da haben alle, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben gesagt, das ist unser Ding hier. Die waren eifersüchtig auf Johannes. Der Herodes, dasselbe. Er wollte das Land und die wollten das Land und die Leute beherrschen, und er wollte die Macht haben und vor allem seinen Beruf, seinen Ruf verteidigen. Also Man kann das beobachten in der Kirchengeschichte, aber man kann das manchmal auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in der Gemeinde sehen. Es gibt oft Machtgerangel. Die Gemeinde hat ja ein gewisses Machtvakuum, rein soziologisch betrachtet, weil Jesus die Herrschaft hat und nicht ein Mensch. Und dann drängen manchmal Menschen ein und sagen, boah, ich kann das hier zu meinem Laden machen. Das Ding kann nach meiner Nase gehen. Ja, das ist nicht immer so, aber es gibt es immer wieder. Also das ist das dritte Problem, was häufig in der Gemeinde ist, dass Leute die Gemeinde vor ihren Karren spannen wollen. Ja? Dass sie sich vor den Karren der Gemeinde spannen wollen und den Ton angeben. Jetzt haben wir das, was wir gesagt haben, lassen wir nochmal zusammenfassen, dann sind wir auch fast am Ende. Je mehr die Gemeinde gedeiht, desto mehr Heuchler zieht sie an. So wie man nach einem Regenguss viele schädliche Krabbeltiere in einen Garten kommen sieht. Dasselbe, was die Blumen erfreut, zieht auch die Schädlinge an. So kommen die Heuchler rein und stehlen viel vom Saftigen der Gemeinde. Also ich bin froh, dass ich dieses Zitat gefunden habe, sonst würde man mir vielleicht unterstellen, das hast du da reingelesen. Ja? Aber wenn ich das da reingelesen habe, dann bin ich nicht der Erste. Wie ich höre, gibt es in manchen Gemeinden zahlreiche Zweifel an den grundlegenden Lehren des Evangeliums. Meine lieben Freunde, wo eine Gemeinde brennenden Herzen ist, hört ihr nichts davon. Ich habe noch nie eine Fliege auf einem rotglühenden Teller sitzen sehen. Also wenn ihr einen Teller in so einen Steinofen reinstellt, der wird richtig heiß. Ja, und da geht keine Fliege dran. Ja, und wenn die Gemeinde richtig brennt für Jesus und auch für die Wahrheit der Bibel, dann schleichen sich die Irrlehren nicht ein. Aber wenn wir nachlässig und unbedarft werden und der Wahrheit nicht viel Bedeutung beimessen, dann öffnet sich die Tür und dann kommt jede Menge Schrott herein. Ja, was ist die Lösung für das Problem der Gemeinde? Also, wir sehen, das ist eine Katze, die guckt dem brennenden Feuer zu. Irgendwie hat es was Anziehendes. Ne? Da, wo es brennt, da, wo Feuer ist, da wird unsere Aufmerksamkeit drauf gerichtet. Und so ist es auch im Geistlichen. Ne? Wenn die Gemeinde geistlich lebendig, brennend ist, dann verschwindet dieses Problem der Heuchelei, der Irrlehre und auch vielleicht der Machtkämpfe in den Hintergrund. Aber wenn eine Gemeinde lau wird und orientierungslos, dann breiten sich diese Dinge aus. So. Das brauchen wir nicht zu machen, haben wir jetzt schon gemacht. Ja, Apostelgeschichte 2,40 bis 42. Das Wort annahmen, ließen sich taufen und sie wurden zur Gemeinde hinzugefügt und sie blieben in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. So, dann sehen wir, das ist das Feuer, was die Gemeinde am Laufen hält. Wir haben natürlich viele andere Sachen. Wir haben Nähstunden für Frauen, wir haben Kochkurse für Männer. Wir haben Basketball für Kinder oder ich weiß nicht, was ihr habt. Das ist auch alles okay, aber das ist natürlich nicht das Zentrum. Wenn das andere gut läuft, dann kann man das alles auch machen. So. Nachher geht's weiter. Wohin steuert die Gemeinde? Dann denke ich, dass wir hier zu Ende gekommen sind. Vielleicht beten wir kurz. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast die Gemeinde erkauft und du hast sie ausgesucht als Ort für deine Gegenwart und auch als Ort, wo du deinem Volk begegnest, wo und du möchtest jetzt schon unter uns wohnen, ja, ich bitte dich, dass die Gemeinde der Ort ist, wo wir dir begegnen können, wo wir dir dienen können, wo wir andere in der Nachfolge ermutigen und wo wir uns fest an diese Glut halten, an die zentralen Bestandteile geistlichen Lebens. Amen.